SWR 2 Leben.
Im Ghetto wird Aufnehmen unmöglich sein. Wenn sie Kameras sehen, werden sie ärgerlich. Es ist quasi verboten. Es gibt da die Mafia, es gibt die Caporali.
Sie haben schon oft versucht, ihn umzubringen.
Süditalien, im Oktober 2019. Gerade hat es sintflutartig geregnet. Wir sind in der Provinz Foggia. Wenige Kilometer vom Naturpark Gargano entfernt. Auch zum Mittelmeer braucht es nur eine gute halbe Stunde mit dem Auto. Doch der Ort, zu dem wir fahren, hat nichts, was für Touristen anziehend wäre. In einem winzigen Fiat sind wir auf dem Weg zu einem der Lager, in denen die Arbeiter der Tomatenplantagen leben. Es heißt Rignano und ist eins von etwa 200 in Italien. Wir, das ist Ivan Sanier, Aktivist und Geschäftsmann, Angelo Consoli, sein Partner. Und ich, Dorothea Marcus, Journalistin, die ihr Mikrofon jetzt verstecken soll.
Sie kennen mich alle. Sie haben Angst vor mir. Es gibt da die Mafia. Fahr weiter nach links, hier entlang. In den Ghettos bedrohen mich die Sklavenhalter.
Erzählt Ivan Sanier. Wir fahren durch kahle Felder, soweit das Auge reicht. Einige sind jetzt mit Hanf bewachsen. Die meisten sind Niemandsland. Mitte September ist die Tomatenernte zu Ende gegangen. Je näher wir den Ghettos kommen, desto mehr wassergefüllte Schlaglöcher gibt es. Ghettos nennen Ivan und Angelo die illegalen Lager, in denen die Gemüsearbeiter leben. Die meisten waren vorher in den berüchtigten Asylgefängnissen in Libyen und sind dann mit dem Schlauchboot hergekommen. Ein paar Kilometer vor den Lagern sieht man bereits alte Häuser, Ruinen mit dunklen Fenstern.
Seht ihr die alten Häuser dort? Es sind verlassene Bauernhäuser aus den 40er Jahren. 50 bis 60 Migranten leben heute in so einem Haus. Es ist winzig drin.
Doch die meisten Migranten wohnen nicht in den überfüllten Ruinen, sondern in den Lagern selbst. Schon von Weitem sieht man die vielen Autos, die das Areal umzingeln. Die gehören den Caporali, denjenigen, die das Gelände kontrollieren, sagt Ivan.
Wenn es regnet, dann ist es so. Im Sommer ist es hier voll, voll. Manchmal wohnen hier bis zu 5000 Menschen. Da hinten gibt es die Moschee für das Gebet. Dieser Ort ist in Viertel aufgeteilt. Da hinten ist Bamako, Ouagadougou, Johannesburg. Hier hast du Senegal, Mali, Burkina Faso.
Rundgang. Ivan führt uns durch Straßenzüge voller Müll. Heute versinken sie außerdem im Schlamm. Vorbei geht es an riesigen Pfützen, an Baracken aus Plastikfolien und Pressholz. Ein riesiger, selbstgezimmerter Slum. Es stinkt nach Rauch, verbranntem Plastik, Fäkalien. Gangbang hier steht in einem der Barackenbordelle. Wenige Frauen gibt es da. Einige stehen dramatisch geschminkt vor ein paar Hütten. Die jungen Männer stehen in kleinen Gruppen zusammen und werfen uns misstrauische Blicke zu. Ivan begrüßt manche, schüttelt ihnen die Hand. Zu mehr ist heute keine Zeit.
Da seht ihr es mit euren eigenen Augen. Und das hier ist Italien.
Es gibt hier Bars und kleine Lebensmittelläden, kleine Kirchen und Moscheen. Es gibt Marktstände mit Kleidung und Grillbuden. Im Sommer könnten die improvisierten Unterkünfte vielleicht sogar den Charme eines Zeltlagers haben. Ein nervöser Druck herrscht hier. Scham. Fast 60% der nach Deutschland importierten Tomaten werden von Arbeitern angebaut, die unter solchen oder ähnlichen Bedingungen leben, schätzt Ivan. Er weiß, wovon er spricht. Am Vorabend hat er mir seine Geschichte erzählt.
Ich bin nach Italien gekommen zum Studieren aus Kamerun mit einem Studentenvisum mit dem Flugzeug. Ich studierte Ingenieurswissenschaften in Turin. Weil ich ein Examen nicht bestand, verlor ich mein Stipendium. Ein Freund sagte mir, es gibt Arbeit in Süditalien bei der Tomatenernte. Ich bin dorthin gefahren und habe eine Parallelwelt entdeckt. Eine Welt der Ausbeutung. Diese Zeit hat mein Leben komplett verändert.
Ivan Sagné stammt aus dem Kamerun, Westafrika. Geboren wurde er 1985. Der heute 34-Jährige ist ein sanfter, großer Mann, trägt stets einen gebügelten Hemdkragen unter seiner Lederjacke, Buntfaltenhose über Turnschuhen. Die Arbeitsbedingungen, die er erlebt hat, sind auch heute nicht viel besser geworden.
Die Migranten, die nach Süditalien gehen, um Tomaten zu ernten, werden behandelt wie Sklaven. Migranten arbeiten für 1 Euro die Stunde, 12 bis 14 Stunden pro Tag. Und davon müssen sie den Caporali noch 5 Euro für Transport und 3 für das Essen bezahlen. Das hat meine Würde verletzt, die gesamte menschliche Würde.
Caporale heißt eigentlich Unteroffizier, ein Rang beim Militär. Hier im Ghetto werden so die meist weißen Arbeitskräftevermittler genannt, die in einem mafiaartigen Bandensystem organisiert sind. Hier im Ghetto sind sie die Chefs und kontrollieren alles, indem sie einen Kreislauf von Schulden und Abhängigkeit kreieren.
Ich habe mich entschieden zu rebellieren. Nach einigen Tagen Arbeit habe ich einen großen Streik organisiert. Wir waren etwa 1000 Personen. Wir haben 2 Monate lang gestreikt. Ich habe diesen Streik organisiert, um Nein zu sagen zu diesem System und klarzumachen, wir sind Menschen wie ihr. Wir brauchen Verträge, wir brauchen Sanitäranlagen, wir brauchen echte Wohnungen, wir müssen in normalen Bussen zur Arbeit fahren. In Italien war dies der erste Streik von migrantischen Arbeitern.
Heute Abend habe ich wieder Todesdrohungen erhalten. Wir machen trotzdem weiter. An die unsichtbaren Kräfte, die mir drohen, schicke ich eine Nachricht. Ich habe keine Angst. Ich werde weiterkämpfen.
Der Streik wird von den italienischen Medien interessiert verfolgt.
Todesdrohungen an den Führer dieser Bewegung zeigen, wie gefährlich sein Kampf ist. Ivan Sagné aus Kamerun hat einen Streik organisiert, um die Caporali zu stoppen. Sie beuten die Migranten aus, die gekommen sind, um auf den Feldern zu arbeiten.
Fangen wir alle an, morgen nicht arbeiten zu gehen. Wir werden friedlich, aber bis zum Ende kämpfen gegen die Menschen, die sich von unserem Blut und unserem Schweiß ernähren. Wir wollen essen, leben und eine normale Arbeit. Danke.
Zehn Stunden in der Sonne, dann zurück in den Van. Am Ende bist du zerstört. Du arbeitest und ich beute dich aus. Es gibt keine Polizei, ob im Ghetto oder am Boden. Du bist in meiner Gewalt. 5 Euro, um zu sterben.
Rund 1000 migrantische Arbeiter gingen 2013 2 Monate lang auf die Straße. Anschließend mussten sich einige Plantagenbesitzer und Arbeitsvermittler vor Gericht verantworten. 2016 wurde ein Gesetz beschlossen, das die Arbeit der Caporali offiziell verbietet. Es gab Festnahmen. Ivan Sagné wurde in Italien sehr bekannt. 2017 verlieh man ihm sogar den Verdienstorden der Italienischen Republik. Doch das reicht ihm nicht.
Ich habe mich entschieden, die Ursachen und nicht nur die Effekte zu bekämpfen. Vor 6 Jahren habe ich meine eigene Organisation gegründet. Sie heißt NOCAP. Die Ursachen sind die multinationalen Unternehmen, die Großverteilung, die Supermärkte. Denn sie kaufen die Produkte, die die Arbeiter ernten, zu einem Billigpreis. Sie zwingen die Produzenten zur Ausbeutung. Die Bauern haben keine Wahl. Die Konsumenten müssen begreifen, dass sie mit ihrer Kaufkraft etwas ändern können.
No Cap heißt No Caporali. Wir haben alle einen Caporali zu töten, hat Ivan als Motto auf seine Webseite und die Visitenkarten geschrieben. Nach dem erfolgreichen Streik verzichtete Ivan auf eine Karriere als Ingenieur. Er hat eine eigene Tomatenplantage und Vertriebsfirma gegründet und 100 Migranten angestellt.
Wir haben 100 Arbeiter aus der Hand der Mafia befreit. Wir geben ihnen Schutzkleidung, Handschuhe, Masken. Ein Gratisbus bringt sie zur Arbeit. Sie können zum Arzt und zur Toilette gehen. Wir haben ihnen Häuser gegeben. Wir zahlen ihnen normale Löhne. Für 6,5 Stunden verdienen sie bei uns 50 Euro, wie es das Gesetz vorschreibt. Diese Tomaten hier, das ist meine Marke.
No Cap steht auf den Glasflaschen mit passierten Tomaten, die Ivan produziert. 6 verschiedenfarbige Hände strecken sich dem Betrachter entgegen. Jede steht für ein ethisches Prinzip, nach dem gearbeitet werden soll.
Respekt vor der Arbeit, Respekt vor den Tieren, Respekt für die Umwelt, Respekt für die Gesundheit, ethische Finanzierung, Rückkehr zur lokalen Lieferkette.
Ivans größtes Ziel aber ist, ein eigenes Netzwerk für den fairen Vertrieb von Tomaten zu kreieren und so nach und nach das Bewusstsein zu verändern.
Wir arbeiten daran, die Konsumenten zum Umdenken zu bringen. Jedes Mal, wenn ihr in einen Supermarkt geht, fragt das Produkt, das ihr kauft, wer hat das geerntet? Woher kommt das? Diese Fragen werden den Unterschied machen.
Wir haben das Ghetto Rignano wieder verlassen. Ivan hat noch einen wichtigen Termin mit einer der Biofarmen, die er in sein Verkaufsnetzwerk aufnehmen will. Im Auto unterhält er sich mit seinem Geschäftspartner, Angelo Consoli.
Wir haben ein Netzwerk von kleinen Supermärkten gefunden, die in Italien mit uns arbeiten. Wir sind mit über 500 bis 600 Supermärkten in der Region im Gespräch.
Angelo und Ivan sprechen über ihr Firmenkonzept und übersetzen es mir gerne.
Es ist ein radikal revolutionäres Projekt. Wir testen gerade, wie wir die Produkte von No Cap in die Supermärkte bringen. Wir haben eine No Cap Matrix erfunden. Um mit uns zusammenzuarbeiten, müssen 6 Kriterien erfüllt sein. Sie sind entwickelt nach dem amerikanischen Ökonomen Jeremy Rifkin. Er glaubt, dass wir das ökonomische Modell ändern müssen, um den Reichtum der Erde neu zu verteilen.
Auf einmal blickt Angelo aus dem Fenster und zeigt auf die Straße.
Im letzten Jahr verunglückten hier 2 Minivans, genau hier an dieser Straße. Sie zahlen 5 bis 8 Euro pro Fahrt, 20 Leute in einem Auto, das für 9 Leute zugelassen war. Die Caporali machen ein Vermögen mit dem Elend der anderen.
18 Arbeiter kamen bei dem Unfall ums Leben. Sie waren auf dem Rückweg von einer 12-Stunden-Schicht in 40 Grad Hitze. Das Auto war in Bulgarien registriert. Der Fahrer hatte weder Führerschein noch Versicherung. Die Sitze waren ausgebaut, um mehr Passagiere mitnehmen zu können. Der Minibus kollidierte mit einem LKW, der Tomaten geladen hatte.
Mein Sohn hat einen Song geschrieben, als er davon hörte. Er hat ihn 5 Euro, um zu sterben, genannt.
Angelos Sohn ist ein echter Popstar in Italien. Er heißt Lai Jung. 5 Euro, um zu sterben, hat auf YouTube fast 200.000 Likes. Ein schöner junger Rastermann mit Piercing in der Nase.
Im Kampf mit dem Tod drückten sie Blutspuren auf den Asphalt wie ausgepressten Tomatensaft. Es ist kein zu hoher Preis, das müssen wir wirklich sagen. 5 Euro, um zu sterben.
Wir halten rund 40 Kilometer weiter vor einer viel kleineren Fabrik auf einem Parkplatz. Große leere Tomatenbehälter stehen herum. Waldige Berge zur einen Seite, Tomatenfelder zur anderen. Wir sind mitten im Naturschutzgebiet, Gargan.
Das ist die Hacienda Prima Bio. Sie waren die Ersten, die Teil unseres Systems geworden sind. Es ist nicht sehr einfach, Unternehmen dazu zu bringen, mit uns zu arbeiten.
Die Hacienda Prima Bio ist eine alteingesessene Biofirma in der Region Puglia. Stolz zeigt mir Ivan die Produkte, die auf dem kleinen Regal im Büro ausgestellt sind. Seine Arbeiter haben sie verarbeitet. Jetzt tragen sie das Logo von Prima Bio. Eingelegte Zucchini, Kürbis, Spargel, Tomaten-Zucchini-Soße und viele Flaschen passierte Tomaten. Mit den Inhabern Vittorio und Emanuele wird unter anderem abgemacht, dass die 40 Migranten, die hier schon gearbeitet haben, im Frühjahr wiederkommen.
Le premier pas, c'est à l'intérieur de soi-même.
Der erste Schritt liegt im eigenen Kopf. Dann steckt man die anderen an. Heute besteht mein Netz aus 100 Institutionen, Bauern, Kirchen. Ich habe alle Partner einzeln überredet. Seit 3 Jahren tue ich nichts anderes.
Eine der Organisationen, mit denen Ivan zusammenarbeitet, um die Migranten aus den Ghettos zu holen, ist die Casa Sankara. Ein Containerdorf mit Schlafplätzen und einem Gemüsefeld von 16 Hektar. Es soll ein Schutzraum sein. Mafia und Caporali haben hier keinen Zugriff. Benannt ist es nach dem westafrikanischen Freiheitsheld Thomas Sankara. Er gilt als der Che Guevara Afrikas. Ein buntes Porträt ist auf die Wand neben dem Eingang gemalt. Sankara streckt die Faust nach oben. Bevor er 1987 ermordet wurde, kämpfte er für Ernährungsautonomie in Burkina Faso.
Im Leben sind wir alle mit einer Würde geboren. Aber der Weg macht dich manchmal zweifeln. Dieser Ort will dir die Würde zurückgeben. Hier ist ein Ort, an dem niemand Miete bezahlen muss. Wir, die ihn leiten, werden auch nicht bezahlt. Wir wollen Ernährungsautonomie erreichen. Die Leute sollen ausgebildet werden, damit sie nach Afrika zurückkehren und ihr Leben dort machen. Unser Traum ist, das zu essen, was wir produzieren.
Erzählt der Leiter der Casa Sankara, Mbaye. Er hat uns schon erwartet. Ivan begrüßt ihn mit Schulterschlag. Hierher bringt Ivan die Migranten, die für ihn arbeiten. Mbaye Ndaye ist ein würdiger Herr mit Anzug über dem Pullover, geflochtenen Lederschuhen und Brille. Er trägt ein goldenes Kreuz um den Hals. 1960 wurde er im Senegal geboren. In der Casa Sankara sind Container um einen Hof angeordnet. Drumherum liegen Felder. 12 afrikanische Nationalitäten leben hier. Rund 200 meist junge Männer. Sie sitzen im Hof oder machen Krafttraining am klapprigen Fitnessgerät. Im nächsten Monat sollen es sogar 600 werden. Auf einem Nebengelände hat Mbaye weitere Container installiert. Mbaye hat große Pläne für das Gelände. Eine geräumige Kantine, Gemüseanbau, Sprachkurse, ein Ausbildungszentrum. So richtig schön sind die Container nicht. Graue, sterile Kästen, in denen jeweils 4 Leute auf Etagenbetten schlafen. Eine Übergangslösung, um aus dem Ghetto zu kommen. Keine Lebensperspektive. Finanziert wurden sie durch EU-Gelder. Die Stadt San Severo dagegen gibt kein Geld dazu. Sie ist eine der größten Mafia-Hochburgen Italiens. Der Mafia, die an den Migranten viel Geld verdient und die Casa Sankara bekämpft. Mbaye und seine Frau Nada, Italienerin, erhalten oft Todesdrohungen. Pistolenkugeln in Briefumschlägen. Vulgäre Beschimpfungen auf Facebook. Einmal wurde ihr Auto manipuliert. Fast hätten sie einen Unfall gehabt.
Die Art und Weise, wie die Mafia dich tötet, ist vor allem moralisch. Ein hoher Politiker aus San Severo drohte mir, mich nackt laufen zu lassen. Eine alte Methode. Es ist nicht, dass sie deine Kleider ausziehen, sondern sie verbreiten Gerüchte über dich. Sie grenzen dich aus, machen dich nach und nach zu einem Verrückten.
Unser Glück ist, wir sind Gläubige. Gott hilft uns.
Mbaye Ndaye macht keinen Hehl daraus, dass er kaum Geld hat und nicht weiß, wie er die viele Arbeit bewältigen soll. Die Miete für sein Büro hat er monatelang nicht bezahlt. Wie entscheidet man bei so begrenzten Möglichkeiten, wer von den tausenden ausgebeuteten Tomatenpflückern hierher kommen darf? Wer kann eine Perspektive für die jungen Männer bieten? Nur ein Bruchteil aller Migranten. Mbaye will ihnen vor allem Ruhe ermöglichen, vor dem atemlosen System der Ausbeutung, das sie vollständig kontrolliert. Die Bewohner der Casa Sankara behalten ihren Lohn, wirtschaften in die eigene Tasche. Er vermittelt denjenigen, die Papiere haben, Arbeit auf den Feldern. Ermöglicht denen, die illegal sind, Zugang zu Rechtsanwälten. Und er will sie ausbilden, damit sie so vielleicht nach Afrika zurückkehren. Yeah, I wake up this morning, wake up. Es ist wohltuend, auch mal eine Frau zu treffen. Pauline aus Kamerun ist eine von 5 Frauen, die in der Casa Sankara leben. 5 Jahre lang hat sie im Ghetto Rignano als Köchin gearbeitet und verdiente gar nicht so schlecht dabei. Doch als ihr Sohn 11 wurde, wurde ihr klar, dass sie gehen musste.
Vivre au ghetto. Mit einem Kind im Ghetto kann man nicht leben. Dort gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann. Mein Kind hat dort keine Zukunft. Wenn er größer wird, dann sollte er das nicht sehen, die Frauen, die nackt durch das Lager laufen. Sie mieten Zimmer in den Baracken für 10 Euro pro Tag und prostituieren sich da. Viele Leute nehmen offen Drogen. Es ist ein Raum ohne jede Kontrolle, ohne Rechte. Jeder macht, was er will im Ghetto.
Heute lebt Pauline mit ihrem 16-jährigen Sohn in der Casa Sankara in einer kleinen Containerwohnung. Gemütlich ist sie nicht. Aber Mbaye will sie bald als Köchin für seine Kantine anstellen. Am Ende dieses Tages schlafe ich im Büro von Mbaye in San Severo. Auch hierher wurden von der Mafia schon mehrfach anonyme Briefe mit Pistolenkugeln geschickt. Ich bin verstört von dem fatalen Kreislauf, den ich heute so nah gespürt habe wie sonst nie. Migranten aus Afrika arbeiten unter unwürdigen Bedingungen auf italienischen Tomatenplantagen für die Versorgung des gesundheitsbewussten Europäers, der seinerseits, nur als ein Beispiel von vielen, billig produzierte Tomatenkonserven nach Afrika verschifft und dortige Märkte ruiniert. So richtig oft sieht er seine Familie allerdings nicht. Zu oft ist er hier unten. In Foggia und San Severo. Die Lage in den Ghettos lässt ihn nicht los.
Es ist nicht einfach, Aktivismus und Privatleben zu vereinen. Kapitalismus und Liberalismus fördern nicht gerade, dass die Familien zusammenbleiben. Er fördert die Vereinzelung. Aber meine Mentalität ist nicht kapitalistisch. Ich will das nicht mitmachen. Deshalb habe ich mir gesagt, nein, ich will eine Familie gründen. Nun sind wir dabei, unser Gleichgewicht zu finden, meine Frau und ich, zwischen dem Privatleben und der Arbeit.
Und jetzt spielt er sogar noch die Hauptrolle in einem Film. Der Schweizer Regisseur Milo Rau hat in Süditalien das Matthäus-Evangelium nachgedreht und auf die Gegenwart bezogen. Ivan spielt den ersten schwarzen Jesus der Filmgeschichte. Seine Jünger sind Aktivisten, afrikanische Migranten, Ex-Prostituierte, italienische Kleinbauern. Auch im realen Leben. Sie alle wollen sich zu fairen Netzwerken zusammentun. Und am Ende rufen alle zusammen das, wofür sie kämpfen.